Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 414. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Bestimmung des Ausstellers einer Rechnung bei Delcredere. Vorläufige Einigung über Schutzmaßnahmen für Stahlimporte ab Juli 2026. Rechnungen, mit denen ein Zentralregulierer gegenüber Lieferanten über eine sogenannte Delcredere-Provision im Namen und für Rechnung des Kunden abrechnet, sind dem Kunden zuzurechnen und haben zur Folge, dass § 1410 Absatz 2 Umsatzsteuergesetz Anwendung findet. Zu dieser Entscheidung kommt das Finanzgericht Münster. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
Die Klägerin war Kommanditistin einer GmbH und Co. KG, die als Zentralregulierer Geschäftsbeziehungen zwischen verschiedenen Lieferanten und Großhändlern organisierte, zu denen auch die Klägerin gehörte. Die Lieferanten und Großhändler, sogenannte Anschlusshäuser, kauften Waren direkt bei den Lieferanten ein, wobei die KG organisatorische Aufgaben übernahm, insbesondere das sogenannte Delcredere-Risiko. Dabei handelt es sich um das Risiko, dass ein Anschlusshaus seine Verbindlichkeiten gegenüber einem Lieferanten nicht bezahlt. Für die Übernahme dieses Risikos zahlten die Lieferanten Delcredere-Provisionen an die KG, die diese an die Anschlusshäuser weiterleitete. Über diese Provisionen stellte die KG gegenüber den Lieferanten Rechnungen mit gesondertem Umsatzsteuerausweis aus, wobei ausdrücklich angegeben wurde, dass sie im Namen und für Rechnung der Anschlusshäuser erstellt wurden.
Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die Klägerin die in den Rechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer nach § 14c Absatz 2 Umsatzsteuergesetz schulde und setzte diese Steuern entsprechend fest. Durch die Rechnungen sei nach außen hin der Eindruck entstanden, dass die Anschlusshäuser die Leistungen erbracht hätten. Warum war die Klägerin damit nicht einverstanden?
Sie war der Auffassung, dass ihr der in den Rechnungen der KG über Delcredere Leistungen enthaltene Umsatzsteuerausweis nicht zugerechnet werden könne. Die KG habe auch keine Vollmacht besessen, Rechnungen im Namen der Klägerin auszustellen. Darüber hinaus machte sie geltend, dass keine Gefährdung des Steueraufkommens bestanden habe, weil die Lieferanten keinen unberechtigten Vorsteuerabzug vorgenommen hätten.
Das Finanzgericht Münster hat die Klage abgewiesen. Wie wurde dies begründet?
Da die Klägerin über Leistungen, hier die Übernahme des Delcredere-Risikos, abgerechnet habe, die sie selbst nicht erbracht habe, schulde sie die in den Rechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer. Da die Rechnungen von der KG ausdrücklich im Namen und für Rechnung der jeweiligen Anschlusshäuser ausgestellt wurden, seien sie nach einem objektiven Maßstab dahingehend auszulegen, dass die Anschlusshäuser rechtlich als Rechnungsaussteller anzusehen seien. Auf einen etwaigen entgegenstehenden Willen der KG komme es nicht an. Die Rechnungen seien der Klägerin auch zuzurechnen. Selbst wenn sie die KG nicht ausdrücklich bevollmächtigt habe, habe zumindest eine Anscheinsvollmacht vorgelegen. Dies setze voraus, dass ein Vertreter wiederholt für einen anderen auftritt und dieser dies bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erkennen und verhindern können. Vorliegend habe die Klägerin erkennen können, dass die KG Dokumente in ihrem Namen ausstellte und damit einen Rechtsschein begründet. Sie habe der KG eine zentrale Stellung in der Organisation der Geschäftsbeziehungen eingeräumt und hätte sich daher über deren konkrete Vertragsbeziehungen und Abrechnungsmodalitäten informieren müssen.
Damit sah das Gericht den Tatbestand des § 14c Umsatzsteuergesetz als erfüllt an. Mit welchen Konsequenzen?
Das Gericht hat weiter ausgeführt, dass § 14c Umsatzsteuergesetz dem Schutz des Steueraufkommens diene. Durch einen unberechtigten Umsatzsteuerausweis kann die Gefahr entstehen, dass Rechnungsempfänger Vorsteuer geltend machen, obwohl keine steuerpflichtige Leistung vorliegt. Im Streitfall habe eine solche Gefährdung nicht ausgeschlossen werden können. Daher bleibe die Steuerschuld bestehen, solange keine ordnungsgemäße Rechnungsberichtigung vorgenommen werde.
Die Klägerin hat gegen diese Entscheidung Einspruch eingelegt?
Ja, die Revision ist beim BfH anhängig.
Am 13. April 2026 haben das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union eine vorläufige Einigung über die Verlängerung und Anpassung der Schutzmaßnahmen für Stahlprodukte erzielt. Diese sollen die bestehenden Maßnahmen ersetzen, die am 30. Juni 2026 auslaufen. Ziel ist es, die EU-Stahlindustrie vor den Auswirkungen weltweiter Überkapazitäten und der Umlenkung von Handelsströmen zu schützen. Wie soll das gelingen?
Kern der Neuregelung sind angepasste Zollkontingente sowie eine Verlängerung der Schutzmaßnahmen über den bisherigen Zeitraum hinaus. Zudem wird zur besseren Rückverfolgbarkeit und Transparenz der EU-Stahllieferkette eine sogenannte Melt-and-Pour-Verpflichtung eingeführt.
Was muss man zum Hintergrund wissen?
Der Stahlsektor gilt als zentrale Komponente für die Wettbewerbsfähigkeit und die strategische Autonomie Europas. Globale Überkapazitäten, insbesondere durch Drittstaaten mit staatlich geförderten Produktionsstrukturen, setzen den europäischen Stahlsektor zunehmend unter Druck. Eine geringe Auslastung der Produktionskapazitäten und steigende Importe gefährden Investitionen und Arbeitsplätze.
Die bisherigen Schutzmaßnahmen der EU, die 2018 eingeführt wurden, laufen zum 30. Juni 2026 aus. Die nun vorgelegte Verordnung soll diese ablösen und gezielt an die aktuellen Marktbedingungen anpassen. Was ist vorgesehen?
Kerninstrument bleibt das Zollkontingentsystem. Es ist vorgesehen, das Gesamtvolumen der Stahlimportkontingente auf jährlich 18,3 Millionen Tonnen zu reduzieren. Dies entspricht einer Verringerung um 47% im Vergleich zum Jahr 2024. Für 30 Stahlproduktkategorien wird außerhalb bzw. nach Ausschöpfung des Zollkontingents ein Wertzollsatz von 50% erhoben. Im ersten Anwendungsjahr können nicht ausgeschöpfte Kontingente für alle Produktkategorien zwischen Quartalen übertragen werden, um Flexibilität für Wirtschaftsakteure zu schaffen und die Stabilität der Lieferketten zu unterstützen. Ab dem zweiten Jahr entscheidet die Europäische Kommission anhand definierter Kriterien, wie etwa Importdruck, Kontingentauslastung und Verfügbarkeit von Lieferungen für nachgelagerte Industrien, über die Zulassung einer solchen vierteljährlichen Übertragung für einzelne Produktkategorien.
Mit Einführung der sogenannten Melt-and-Pour-Verpflichtung müssen Importeure künftig das Land nachweisen, in dem der bei der Herstellung verwendete Stahl erstmals geschmolzen und gegossen wurde. Geeignete Nachweise können insbesondere Werkszertifikate sein, wie von der Europäischen Kommission bereits in ihrem Verordnungsvorschlag vom 7. Oktober 2025 vorgesehen. Wozu dient diese Nachweisverpflichtung?
Dieses Kriterium soll verhindern, dass die Schutzmaßnahmen umgangen werden und wird zugleich für die Zuteilung von Kontingenten herangezogen. Die Europäische Kommission arbeitet hierzu bereits an zwei Durchführungsrechtsakten, die zum einen die Ausgestaltung länderspezifischer Zollkontingente und zum anderen die konkreten Nachweisanforderungen zur Erfüllung der Melt-and-Pour-Verpflichtung näher bestimmen sollen. Innerhalb von 2 Jahren prüft die Kommission, ob dieses Kriterium dauerhaft als Grundlage für länderspezifische Zollkontingente dienen soll.
Was ist noch geplant?
Darüber hinaus soll innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten geprüft werden, ob der Geltungsbereich auf weitere Stahlerzeugnisse ausgeweitet werden sollte. Innerhalb von 12 Monaten sollen weitere Anpassungen bewertet werden, insbesondere hinsichtlich zusätzlicher stahlhaltiger Produkte. Anschließend erfolgen alle 2 Jahre weitere Überprüfungen des Anwendungsbereichs.
Wie fällt das Fazit aus?
Für stahlimportierende Unternehmen in der EU führen die neuen Schutzmaßnahmen zu spürbaren Verschärfungen der Importbedingungen. Die deutliche Reduktion der Zollkontingente sowie der erhöhte Zollsatz außerhalb der Kontingente erhöhen das Risiko zusätzlicher Abgaben. Unternehmen sollten ihre Einfuhrplanung frühzeitig anpassen, die Auslastung relevanter Zollkontingente fortlaufend überwachen und ihre Lieferketten im Hinblick auf die Melt-and-Pour-Nachweispflichten überprüfen.
Die Bestimmung des Ausstellers einer Rechnung bei Delcredere sowie Schutzmaßnahmen für Stahlimporte ab Juli 2026. Das waren die Themen der 414. Episode von PwC Steuern und Recht. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir halten Sie gern auf dem Laufenden. Abonnieren Sie unseren Podcast und empfehlen Sie uns weiter, wenn Ihnen unser Service gefällt. Nützliche steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie auch unter blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht.